Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Heute sind die sogenannten Draußenstaubsauger an der Reihe. Hunde, die gerne etwas vom Boden aufnehmen oder sogar fressen, was mit vielen Emotionen behaftet ist. Stichwort Giftköder. Nicole weiß aus dem Training, wie groß das Thema ist und wie viele Ängste damit zusammenhängen. Übrigens, kurze Sorry vorweg, am Anfang gibt es kurze Störungen im Ton, das wird aber schnell besser. Versprochen. Nicole legt los.
Natürlich besteht oft die Angst, dass der Hund irgendwie was aufnimmt, was krank macht oder wo er Probleme kriegt. Oft ist es in dem Zusammenhang auch für Menschen sehr eklig. Das heißt, es ist auch der Ekel einfach da, wenn der Hund irgendwelche Dinge aufnimmt. Man möchte seinen Hund natürlich vor Gefahren schützen. Und es ist auch so ein bisschen dieses Gefühl oder diese Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und wir schauen uns dieses Thema heute mal so ein bisschen genauer an. Und was man erstmal im Hinterkopf haben muss, grundsätzlich, es ist ein völlig natürliches Verhalten. Das heißt, der Hund ist nicht nur ein aktiver Jäger oder Beutegreifer, sondern der Hund ist auch Aasfresser. Und wenn wir uns draußen bewegen, ist der Hund grundsätzlich auch mal logischerweise an Dingen interessiert, die gut riechen und die auch Nahrung darstellen können. Das heißt grundsätzlich ein völlig natürliches Verhalten. Und Hunde wissen halt, na Gott sei Dank wissen sie es nicht, dass eben Dinge, die rumliegen, auch gefährlich sein können und dass Menschen auch Dinge wegwerfen, die Verletzungen nach sich ziehen können. Aber das müsst ihr erstmal wissen und euch veranschaulichen, dass das für einen Hund ziemlich normal ist. Der zweite Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Hunde natürlich Dinge erkunden und auch aufnehmen. Hunde sind ja grundsätzlich Nasentiere, das heißt, sie nehmen die Umwelt sehr viel über Gerüche, über ihre Nase wahr. Gerade bei Welpen und Junghunden muss man sich vorstellen, die müssen ja erstmal lernen, diese Welt zu verstehen. Sie müssen ja erstmal Erfahrungen machen. Und sie müssen durch diese Erfahrung auch lernen, was genießbare Dinge und ungenießbare Dinge sind. Also genau wie beim Menschen gibt es natürlich auch beim Hund eine sogenannte orale Phase. Das heißt also, dass die Umwelt mit allen Sinnen erkundet wird. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen bildlich vor und sage das auch meinen Leuten, dass sie Welpen quasi rumlaufen mit so einem Klemmbrett unterm Arm, wo alle möglichen Dinge draufstehen. Na, da steht zum Beispiel drauf der Tannenzapfen oder das Taschentuch oder die Zigarettenkippe oder irgendeinen Kothaufen. Und um überhaupt erstmal die Erfahrung zu sammeln und festzustellen, was ist das, wie riecht es, wie schmeckt es, wie fühlt sich das an, muss man diese Dinge halt auch probieren. Ich finde, dass diese Phase für die Entwicklung extrem wichtig ist. Deshalb grundsätzlich aus meiner Sicht zum Beispiel diese sogenannten Anti-Giftköder-Trainings ist für mich ein absolutes Tabu bei Welpen und Junghunden, weil diese für die Entwicklung extrem wichtig ist. Dass die Erfahrung und das Wissen des Hundes ist der beste Schutz vor solchen Gefahren. Das muss man sich, glaube ich, immer bewusst machen. Der dritte Punkt ist, dass die Hunde instinktiv nach wichtigen, für sie wichtigen oder nach fehlenden Stoffen suchen. Das kann verschiedenste Ursachen haben, zum Beispiel auch Fehlernährung. Das heißt also, dass in der Nahrung, die sie bekommen, bestimmte wichtige Sachen einfach fehlen, die der Hund draußen versucht, sozusagen zuzuführen. Was jeder zum Beispiel kennt, ist das typische Grasfressen als ganz einfaches Beispiel. Der Hund versucht instinktiv zum Beispiel eine Übersäuerung im Magen-Darm-Trakt durch das Grasfressen zu beheben, sich Linderung zu verschaffen. Oder auch, wir kommen dann auch nochmal auf das Thema, dass es eventuell auch Probleme mit der Bauchspeicheldrüse gibt, dass da versucht wird, von außen zum Beispiel Enzyme hinzuzuführen. Bei diesen Sachen ist es wichtig, dass wir genauer hinschauen, was sucht der Hund? Ne? Gibt es da spezielle Vorlieben? Was nimmt der Hund auf? Also ich weiß zum Beispiel, meine erste Hündin, die hat mit Vorliebe Blätter von Brombeersträuchern gefressen. Und da habe ich immer gedacht, was tut sie da? Ne? Und habe das dann selbst mal googelt, was zum Beispiel Brombeerblätter machen. Und darauf könnte er auch Rückschlüsse ziehen, welche speziellen Dinge der Hund sucht. Aber wichtig ist dabei, dass man sich ein Stück weit auch auf den Hund verlässt. Also das tue ich immer und beobachte erstmal, warum und was tut der Hund da. Dann gibt es als vierten Punkt, gibt es natürlich auch ein wirklich krankhaftes oder krankheitsbedingtes Aufnehmen von Dingen. Das hat häufig das Kennzeichen, dass etwas exzessiv gemacht wird, dass es dabei wirklich um unverdauliche und ungenießbare Dinge geht, also dass es da gar nicht in Wirklichkeit um Nahrungssuche geht. Und das kann dann alles Mögliche sein, ne? Viele kennen das auch von den Welpen, dass die anfangen, Steine aufzunehmen, dass die Plastik nicht kauen, sondern dann wirklich auch unterschlucken, dass die Fasern und Stoffe aufnehmen, wo es wirklich dann richtig gefährlich wird. Und da gibt es, wie beim Menschen tatsächlich auch, das sogenannte Pica-Syndrom. Das ist eine ernsthafte Verhaltensstörung oder auch Essstörung. Spannend finde ich dabei, dass es eben das Pica-Syndrom auch beim Menschen gibt. Und da wird unter anderem darauf hingewiesen, dass es durch eine Störung in der oralen Phase zustande kommt. Und es könnte auch eine Erklärung oder eine Stück weit eine Erklärung bei den Hunden sein, dass die halt dieses Ausprobieren, dieses Neugierverhalten nicht machen konnten. Unter anderem gehören dabei aber auch tatsächlich Störungen im Gehirn dazu. Kann durchaus ein Hinweis auf Bauchspeicheldrüsenprobleme sein und ist auch ein Hinweis auf heftige psychische Probleme. Zum Beispiel oft dadurch, dass ein Welpe zu früh von der Mutter getrennt wurde oder dass es wirklich akute Angst- und Stressstörungen gibt. Dann kennt man bei Hunden auch die sogenannte Koprophagie, das heißt also das Aufnehmen von Kot, von seinem eigenen Kot und natürlich auch von fremden Kot. Da muss man immer so ein bisschen genauer hinschauen, inwieweit es eine krankhafte Störung ist oder auch, sage ich mal, normales Neugier- und Ausprobierverhalten. Also ich bin ja gerade, wenn es um die Hinterlassenschaften von Pflanzenfressern geht, also im Wald, ich sag mal Rehkötte, Hasenkötte, bin ich ja meistens wirklich tiefenentspannt. Und die Hunde, die das dürfen, da sieht man ja auch, dass die wirklich mal naschen, ne? Und dass die altes Zeug eh liegen lassen, weil sie sagen, oh, nee, ne, das brauche ich nicht. Und beim Welpen ist es oft so, dass die auch da instinktiv zum Beispiel den eigenen oder auch fremden Kot essen, um ihre Darmflora in Ordnung zu halten oder erstmal vernünftig aufzubauen. Wenn sie eben auch fehlernährt werden, dann versuchen die das über diesen natürlichen Instinkt. Es kann ein Hinweis sein auf Bauchspeicheldrüsenprobleme. Es kann ein Hinweis sein auf Parasiten. Gerade wenn der Hund auch wieder exzessiv eigenen Kot frisst, dann, ne, hat man immer so ein bisschen den Verdacht auf Kokzidien. Wo man allerdings wirklich ein bisschen genauer hinschauen muss, ist, wenn wir Hunde haben, die gerne zum Beispiel Pferdeäpfel fressen, den Kot von Kühen oder Schafen, dann muss man ein bisschen genauer hinschauen, weil diese Tiere oft mit zum Beispiel chemischen Wurmkuren behandelt wurden. Und dann haben wir ja das große Thema mit dem MDR1-Gendefekt, gerade bei vielen Hütehunden. Und was man ganz viel hört, ne, der Hund steht total auf Katzenkot. Oder auch teilweise den Kot von anderen Artgenossen. Dort ist oft, nicht immer, aber oft auch der Grund, dass da eben durch die Ernährung Lockstoffe und Konservierungsmittel drin sind, die für die Hunde super spannend sind. Wir haben tatsächlich auch als fünften Punkt das Thema Hunger. Jeder denkt sich jetzt Hunger, wie, ne? Unsere Hunde werden doch regelmäßig gefüttert und so. Aber das ist ein großer Punkt, wenn es auch um Fehlernährung geht. Also wenn die Hunde einfach nicht mit vernünftigem Futter ernährt werden. Ich kenne das von meiner ersten Hündin noch, als wir die übernommen haben von Leuten und haben die dort frühs abholen wollen. Also eine Doggenhündin stand vor einem prall gefüllten Trockenfutternapf. Also der Napf quoll über. Ne? Also dicke voll. Und die hat da so ein paar Bröckchen da gefressen, so halb, naja, will ich nicht wirklich. Und der Hund war sehr, sehr dünn. Also sie war sehr dünn für ihr Alter. Sie war da ein gutes Jahr alt. Und sie wusste einfach, dass ihr dieses Futter nicht gut tut oder dass sie das einfach nicht mochte oder dass sie einfach nicht schmeckt. Und seitdem wir dann zu Hause das Futter umgestellt haben, kam es nie wieder vor. Ne? Also die hat regelmäßig ordentlich gegessen. Es gibt ja auch dieses Großhungern, also ne, gerade bei größeren Rassen, wir hungern den Hund groß, damit er ja nicht zu schnell wächst. Ich spreche jetzt nur so ein paar Punkte noch an, weil die anderen haben mit Sicherheit dazu auch noch einiges zu sagen. Oft ist auch das Thema zu wenige Mahlzeiten beim Welpen. Ne? Also, dass die Welpen fast regelmäßig hungern, weil sie einfach zu wenige Mahlzeiten am Tag bekommen. Was natürlich beim Welpen absolut kontraproduktiv ist. Die müssen einfach sehr oft in der Entwicklungsphase oft Energie zu sich nehmen. Ne? Brauchen sehr viel Energie, die sie zuführen. Und auch bei extremen körperlichen Beanspruchungen. Ne? Man kennt das zum Beispiel auch von Schlittenhunden, die nach extremer Beanspruchung wirklich ihren eigenen Kot essen, um die Energieaufnahme nochmal zu erhöhen. Zu allen diesen Punkten steht natürlich immer als riesengroße Überschrift Stress drüber. Ne? Also das große Thema Stress, wo wir ja immer wieder drauf zurückkommen. Das heißt, wenn ich Hunger habe, habe ich Stress. Wenn ich körperliche Probleme habe, habe ich Stress. Wenn Dinge permanent verboten werden, habe ich Stress. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was tun wir? Was kann man dafür oder dagegen tun? Also erstens mal, entspannt euch. Ich stelle mir das immer vor, bei Kindern sieht man das so oft. Ihr geht mit Kindern spazieren. Kinder laufen vorne weg, die stöbern da im Laub rum und bei jeder Sache, die sie finden, rufen sie: Papa, Mama, guck mal, ich habe hier was gefunden, einen tollen Stein oder einen Stock oder so. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn die jedes Mal so schroff angemacht werden, so schmeiß das Ding weg, ne, das, oh, nimm das nicht in die Hand, ne? Was passiert denn im Endeffekt? Das Kind wird die Sachen, die es findet, nicht mehr zeigen. Sie werden uns nicht mehr dran teilhaben lassen. Und das ist dasselbe, was wir im Endeffekt mit den Hunden machen. Alles, was der Hund beschnüffelt oder vielleicht aufnehmen will, wird sofort emotional überreagiert. Es wird sofort geschimpft. Der Hund wird weggezogen. Das wird dem Hund aus dem Mund genommen. Und das Ergebnis, was wir dabei haben, ist relativ einfach. Der Hund wird versuchen, alles möglichst schnell zu schlucken. Das heißt, wir verlieren komplett die Kontrolle darüber und der Hund denkt nicht mehr darüber nach, was er macht. Das Zweite ist, dass er, wenn er kann, wenn er ohne Leine ist, das Ding nimmt und damit abhaut, damit wir es nicht kontrollieren können. Und im schlechtesten Fall schaut uns der Hund mit einem freiliegenden Gebiss an und sagt, nee, lass mal, das ist jetzt meins. Das heißt, viel sinnvoller wäre es, mit unseren Hunden zusammenzuarbeiten und ihnen dieses Gefühl zu vermitteln, dass wir uns für seine Dinge interessieren. Und das gibt im Endeffekt, wenn wir schlaue Hunde haben, die auch ihre Erfahrungen sammeln durften, das gibt uns im Endeffekt die größte Sicherheit, weil der Hund dabei nachdenkt, was er tut und weil er die Sachen auch mit uns teilt. Ne? Also ich weiß noch, wo ich mit Shoshone die ersten Wochen, wo wir dann die ersten paar Mal spazieren gegangen sind, die hat er so ein Kastenbrot gefunden. Ne? An so einem Zaun, wo irgendwelche Schafe oder Ziegen stehen, die hat ein Kastenbrot gefunden und war natürlich voll begeistert über ihre tolle Beute, die sie da gemacht hat. Und ich bin natürlich hin, ich wollte erstmal, es war dunkel, ich wollte erstmal sehen, was es ist, mache ein paar Schritte auf sie drauf zu und dann hörte ich schon ein großes Brummen. Ne? Und dann hatte ich irgendwie sehr viele weiße Zähne vor meinem Gesicht und habe ich gedacht, alles klar, Entschuldigung, bin ein paar Schritte zurückgetreten und bin erstmal runtergefahren, weil ihr müsst es euch vorstellen, wer lässt sich gern das Essen wegnehmen? Ne? Das ist für den Hund in dem Moment etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja? Jetzt heutzutage ist es völlig anders. Dadurch, dass ich immer mich gefreut habe, wenn sie mir Dinge gezeigt hat, mich gefreut habe, wenn sie Sachen gefunden hat, passiert jetzt was ganz anderes. Der Hund zeigt es mir. Manchmal legt sie es regelrecht vor mir hin, um zu sagen, guck mal, habe ich gefunden, was meinst du dazu? Und das ist tatsächlich die beste Sicherheit, die wir zu diesem Thema haben. Und wir sprechen mit Sicherheit, also ich sehe schon in die Gesichter von euch, wir sprechen mit Sicherheit auch über den Sinn und Unsinn von irgendeinem Anti-Giftköder-Training. Ne? Aber ich bin gleich mal gespannt, alle Hände fliegen nach oben. Wer dazu jetzt was sagen möchte? Die Eva.
Ja, genau. Also ich finde es auch, natürlich liegen mittlerweile überall Giftköder rum und jeder hat panische Angst. Aber natürlich, das Leben birgt ein gewisses Risiko, eine Straße zu überqueren birgt ein gewisses Risiko. Aber wie du eben auch schon sagtest, Nicole, natürlich, wenn wir die ganze Zeit hysterisch werden, sobald unser Hund was aufnimmt oder schnuppert, und dann wird er natürlich lernen, die Alte ist genauso gierig, also muss ich schneller sein als sie. Und ich finde auch, man kann ja schon mal für sich so ein bisschen abwägen, was ist sicher. Für mich ist es sicher unter Bänken. Alle meine Hunde rennen unter Bänke. Denn was machen Menschen auf Bänken? Brotzeit. Und was macht Brotzeit? Brotzeit bröselt. Und meine Hunde holen sich da halt die Brösel, die mikroskopisch kleinen Brösel und freuen sich total, dass sie da was kriegen. Und natürlich gehe ich da dazu hin und sage, Mensch, toll, was ihr gefunden habt. Und beglückwünsche sie dafür für ihren wunderbaren Fund, weil ich mir da auch sicher sein kann, dass da nichts passiert. Und wenn tatsächlich irgendwo eine olle McDonald's-Tüte liegt, in der noch Ketchup-Reste sind und meine Hunde freuen sich halt über sowas, dann sage ich auch großartig. Also das heißt, ich kann ja ein bisschen Pro und Contra abwägen und auch bei einem ollen Pizzakarton. Natürlich sollen die den ausschlecken. Da sind halt ein paar Olivenölreste oder vielleicht noch ein paar Pizzarandbrösel drinnen. Wenn wir mal richtig Glück haben, ist auch noch ein Achtel Pizza drin. Und dann freue ich mich wahnsinnig für meine Hunde. Aber Augenmerk ist bei mir, wenn sie in Gebüsche rennen. In Gebüschen sind entweder menschliche Fäkalien, Windeln oder eventuell Giftköder. Also nehmen wir an, ich würde Giftköder auslegen, würde mir Gebüsch als erstes einfallen, weil man es nicht gleich sieht. Weil auch ich vielleicht nicht dabei direkt erwischt werde, wenn ich das Zeug auf, mitten auf die Straße lege. Ist jetzt meine Fantasie, meine Eva-Fantasie. Aber ich wäge einfach ein bisschen ab. Und wenn ich jetzt wirklich panische Angst habe und mein ganzes Denken, Tun und Handeln kreist tatsächlich nur noch um Giftköder oder im Extremfall, mein Hund hat sowas schon mal erwischt oder der Nachbarshund, dann würde ich mir einen gut sitzenden Maulkorb besorgen, einen wirklich gut sitzenden, also großen, mit dem der Hund hecheln kann, mit dem er gähnen kann, mit dem er trinken kann. Und dann ist man vielleicht auch als Hundehalter ein bisschen entspannter, auch übergangsweise, und kann mal auch gelassener beobachten, was macht mein Hund eigentlich, wenn er die Nase unten hat. Sucht er tatsächlich durchgehend nach Nahrung oder will er einfach nur schnüffeln und klar kann da mal was dazwischen kommen. Aber ich persönlich, vielleicht habe ich auch Glück und lebe grundsätzlich in Gebieten, wo sowas nicht vermehrt vorkommt, würde schon raten, es ein Ticken entspannter zu sehen, weil man sich sonst so verkrampft und am Hund nur noch rumreißt und schreit. Also so erlebe ich es mit Kunden. Oder Ute, was meinst du jetzt dazu?
Ja, also da gebe ich dir recht, Eva. Es ist also nicht so, dass jeder Brösel, der auf der Straße rumliegt, aus Zyankali besteht, ne? Also das ist einfach Blödsinn. Es gibt Menschen, die legen Giftköder aus, das ist richtig. Und wenn ich tatsächlich irgendwo spazieren gehen muss, öfters mal, weil das halt bei mir in der Nachbarschaft ist, wo halt sowas vorkommt, dann ist tatsächlich der Maulkorb die beste Lösung. Das ist tatsächlich so. Das mögen halt viele Leute nicht, weil es halt immer so gruselig aussieht. Aber da kann halt dann wirklich am wenigsten passieren, sage ich mal. 100% sicher ist man nie. Aber diese Hysterie, die da gemacht wird, es gibt sehr ausgefeilte Programme, die mit diesem Anti-Giftköder-Training. Aber ich habe das früher auch mal so ein bisschen angeboten. Das Originelle war, dass alle meine Kunden, die diese Kurse mitgemacht haben, keiner hat es weitergemacht, weil du permanent wie ein Idiot über deinem Hund wachst, wie ein Lämmergeier über der Schafherde, ja. Also, und guckst, das ist völlig irre. Du machst dich völlig bescheuert mit dem permanenten Kontrollieren und den Hund auch. Also, das ist völlig abartig, sowas. Sowas sollte man echt nicht machen. Da schadet man sich und dem Hund. Aber was im Gegenteil die vernünftigere Variante ist, das ist das, was Nicole gesagt hat, weil dieses Aufnehmen von irgendwelchen Dingen und uns auch zeigen, das machen halt junge Hunde. Also ganz extrem war es wirklich bei meiner Indianer, die hat ganz, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, wenn wir im Wald unterwegs waren. Ja, das hört sich jetzt so an, wir sind immer im Wald unterwegs. Wir können gar nicht anders als nur im Wald unterwegs zu sein. Da lag halt irgendwas rum. Ein Tempotaschentuch, eine Plastiktüte, was auch immer, eine Zigarettenschachtel oder keine Ahnung. Dann hat die das aufgehoben und mir gezeigt. Und mein Mann hat mich dann immer geschimpft, weil ich habe gesagt, ah toll, hast du da was Tolles gefunden? Das ist ganz super. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, dann hat sie es mir gegeben und dann habe ich es weggepackt und habe es zu Hause weggeschmissen. Also wir haben natürlich getauscht. Sie hat natürlich was dafür bekommen, ist klar. Ist ja logisch. Sie hat was Tolles gefunden, hat es mir gezeigt und sie muss es mir nicht geben, weil sie hat es gefunden und es gehört ihr. Das ist Hundelogik. Wer als Erster irgendwas findet, was irgendwo rumliegt, dem gehört's. Punkt. Und wenn ich das haben will, dann muss ich dafür bezahlen. Dann muss ich dafür was ordentlich, eine ordentliche Gegenleistung bringen. Und sie hat mir ja nur Sachen gezeigt, die nicht in den Wald gehören. Nur so Zeug. Und da hat sie ja völlig recht. Das hat ja da gar nichts zu suchen gehabt, das Zeug. Und das hat sie irgendwann mal aufgehört. Aber es Endeffekt ist, dass sie mir nach wie vor alles Mögliche zeigt. Alles. Also es war zum Beispiel mal so ein ganz komisches Loch. Und ihr kennt ja die große Wiese, die zwischen unserem Anwesen und dem Dorf ist. Die ist ja wirklich riesig, die hat 25 Hektar oder sowas und da passiert ja nicht viel, also nichts Menschliches passiert da, ne? Und da war mal so ein Loch und in dem Loch waren so ein paar dicke Stücke, so Wurststücke, so Fleischwurst drin. Und das haben mir meine Hunde halt gezeigt, weil die waren echt komisch. Also das war halt nicht irgendwie auch bloß rumgelegen, sondern das war in so einem Loch drin. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob nicht jemand überlegt hat, er vergiftet die Füchse, die da in der Nähe wohnen. Man weiß nie, auf was für Ideen die Leute kommen. Und ich habe meine Hunde wahnsinnig gelobt, habe ihnen einfach Hände voll Kekse irgendwo auf die Seite geschmissen, konnte eine Kackitüte nehmen und die Wurst einsammeln und gut war. Also diese Hysterie, die man da hat, die ist wirklich überflüssig. Im Gegenteil, wenn man mit den Hunden einfach sich das erarbeitet, dass man sich interessiert. Wer hat das vorhin gesagt? Du, Eva, ne? Sich dafür interessiert, was sie uns zeigen, dass man einfach da mal hinschaut, was machst denn du da? Schnüffelst du oder willst du gerade irgendwas fressen oder wie auch immer, ja? Also dann sehe ich ja, was passiert. Dann beteilige ich mich an dem, was der Hund macht. Und der Hund weiß, ich interessiere mich für ihn, es lohnt sich, mir was zu zeigen, oder Sabine?
Genau so ist es. Ich gehöre ja nun auch tatsächlich zur Fraktion Anti-Giftköder-Training. Ich habe das, wann habe ich, 2008 oder so, keine Ahnung. Da war das mal ein Riesenhype mit diesem Anti-Allesfresser-Training und so weiter. Natürlich haben wir das auch gemacht, weil die Leute haben Angst. Der Hundehalter hat einfach Angst. Inzwischen mache ich das so nimmer, aber ich werde immer noch mal angefragt, ob ich sowas mache. Und tatsächlich, der erste Weg ist Aufklärung von den Menschen. Der zweite Weg ist, wir gehen in den Wald und finden mal ein paar Dinge. Oder gehen ins Parkgelände, weil in dem Park liegt ja immer mal was rum und freue mich dann. So der erste Schritt halt einfach, freue mich über das, was der Hund einen zeigt. Hab immer tolle Sachen in der Tasche. Das ist so, wenn ich einen Hund habe, der dazu neigt, dann nehme ich halt mal eine Leberwurst mit oder Wurststückle oder Weißwurstscheiben oder sowas, damit ich übertauschen, damit ich dem Hund ein Angebot machen kann. Wenn ich ihm was dafür gebe, dann steht er nicht ganz leer da, genau wie du gesagt hast, Ude. Das, was der Hund draußen findet, das ist seins. Fertig. Und wenn ich das haben möchte, dann mache ich ihm doch bitte ein Angebot. Und dann gebe ich ihm was dafür. Oder, was sehr, sehr viel, viel mächtiger ist, ich lasse es mir zeigen, guck's mir an, befinde es als ungefährlich und gib's ihm wieder und sag, oh toll, hast es mir gezeigt, da hast es wieder. Damit mache ich mich glaubwürdig als Freund von dem Hund. Dann möchte ich auch dazu sagen, es ist wieder unsere vorhergehende Sendung, hat was mit selektiver Wahrnehmung zu tun gehabt. Das stimmt auch wieder. Wenn man irgendwo mal liest, oh, da ist ein Giftköder und der Hund ist irgendwo aufgeregt im Gebüsch, da haben Menschen natürlich dann, ach, ich habe doch gerade wieder, sind wieder der Giftköder unterwegs, es muss wieder einer sein. Also das trifft auch auf sowas zu. Plötzlich sieht man und hört die Flöhe husten. Natürlich ist es nicht schön, wenn ich den Eindruck habe, dass mein Hund irgendwas gefressen hat oder schnell geschluckt hat und ich weiß nicht, was es ist. Ganz ehrlich, wenn ich mich schlecht dabei fühle, dann fahre ich zum Tierarzt und lasse ihn kotzen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so lapidar sage, aber letztendlich ist es nichts anderes, weil lieber einmal zu viel hingeschaut als einmal zu lang gewartet, weil bisweilen kann es sehr schnell gehen. Das heißt jetzt natürlich nicht, wenn der Hund immer was draußen frisst, dass man zum Tierarzt fährt. Ich denke, so weitsichtig und so vertrauenswürdig muss man dann schon sein mit seinem Hund. Dann, was du gesagt hast, Nicole, mit dieser ersten oralen Phase, das ist so klassisch, ich muss so schmunzeln. Ich habe ja an meinen Joschi gedacht, ne? Ich habe den ja gekriegt mit 5 Monaten und er hatte eine schwierige Vergangenheit. Er hat schon einiges durchgehabt in der Zeit. Und was hat er gemacht? Er hat Steine gegessen, er hat Fasern gegessen. Er hat Holz, er hat mit 5 Monaten diese Kaffeeholzwurzeln, die ja echt unkaputtbar sind, hat er binnen kürzester Zeit auf ein Drittel geschreddert. Der hat also wirklich dieses Hartholz geschafft zu schreddern, hat es gegessen, der musste, oder kleine Steinchen hat er geschluckt. Dazu muss ich tatsächlich sagen, wenn ich einen jungen Hund übernehme, aus dem Tierschutz irgendwoher, der das tut, bitte, das allererste, was ich mache mit so einem Hund, Ich setze mich an meinen PC und schließe eine OP-Versicherung ab. hört sich jetzt auch wieder komisch an, aber man kann da ruhig einen Schritt weiter denken, weil wenn wirklich was passieren sollte und der Hund verschluckt was, das ist schlimm für ihn, das ist lebensbedrohlich. Ein Darmverschluss oder irgendwas und ist wirklich richtig teuer, sowas operieren zu lassen. Und das Zweite, was ich mache, ich gehe davon aus, wenn ich ein Lebewesen kriege, was sowas hat, ich gehe einfach davon aus, dass er den Kanal voll hat, dass er einen Stress hat, dass er mit irgendwas in Schräglage ist. Ich lasse ihn gesundheitlich abchecken. Wenn da alles in Ordnung ist, dann hat er vielleicht ein bisschen wirklich mentale Schräglage, weil manchmal weiß man ja nicht unbedingt, was ein Lebewesen, was man bekommt, so mitkriegt. Inzwischen ist dieser Hund 3 Jahre alt und er zeigt mir alles an, was er draußen findet. Er bringt mir sogar Steine. Also er frisst die Steine nicht mehr, sondern er trägt sie rum und sagt mir, schau mal, ich hab wieder so ein Ding. Und dann lobe ich ihn dafür und er kriegt ein Stück Wurst oder einen Stein lege ich weg. Dann sage ich, den tu mal weg, das ist gefährlich. Und dann ist das total in Ordnung. Und wie kriegt man sowas hin? Genauso wieder, man freut sich, wenn der Hund einem was zeigt. Man lässt sich geben, gibt es zurück oder gibt was anderes. Man bleibt ruhig dabei. Man schreit den Hund nicht an, dass er unbedingt was hergeben soll, weil der kennt sich ja überhaupt gar nicht mehr aus. Dann ist so ein Arglo, wie du gesagt hast, Nicole, da hebt ein Kind einen Stein auf am Flussufer und die Eltern fangen an, hysterisch rumzuschreien. Das ist nicht wirklich. Das ist ein sehr gutes Beispiel, gefällt mir. Das ist ja nicht wirklich förderlich dann für so einen Hund, wenn da so ein Donnerwetter über ihn hineinbricht, nur weil er irgendetwas anschauen will. Im blödesten Fall, wenn ich einen sensiblen Hund habe, verunmögliche oder verhindere ich damit die Entwicklung. Dann zeigt er womöglich irgendwann mal kein Explorationsverhalten mehr, wenn ich jedes Mal so ausrast, wenn der Hund irgendwas findet. Dann traut er sich nicht mehr mit der Umwelt auseinanderzusetzen und dann kriege ich ja erst recht Probleme, oder Eva?
Absolut richtig. Und ich finde, was auch eine große Rolle spielt, natürlich das, was die Hunde draußen finden, sind in der Regel Essensreste. Also Nahrungsmittel, die natürlich besser schmecken als das eigene Essen, weil die sind gewürzt, die sind gebraten, die haben viel mehr Aromastoffe, die Röstaromen und solche Sachen, weswegen ja auch wir unser Essen zubereiten und in der Regel nicht roh essen. Und ich persönlich finde es auch wichtig, wo ist das Problem, wenn mein Hund es verträgt, dass ich ihm auch mal zwischendurch immer wieder was vom Tisch gebe, dass der Hund auch mal was anderes schmeckt als nur sein Trockenfutter oder sein Nassfutter? Weil dann ist die Gier auf dieses Verbotene wesentlich geringer, wenn er sagt, oh, das kenne ich schon, das ist eh jetzt nicht mehr so meins, da bin ich nicht so wild drauf, oh, dieses oder jenes. Also die Hunde fangen dann auch wirklich an zu selektieren und wählerischer zu werden, was ich persönlich gut finde. Weil wer wählerisch ist, der stopft nicht alles in sich rein, was auch nur annähernd essbar ist. Oder was meinst du, Ute?
Ja, zu dem wählerisch sein. Da fällt mir was Lustiges ein. Indiana hat so bis vor 4, 5 Jahren hat die wahnsinnig gern Rehköttel gegessen. Aber die ist nicht einfach, bei uns sind ja viele Rehköttel auf der Wiese, die ist nicht einfach rum und hat alles in sich reingestopft. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal ganz frische Rehköttel gesehen hat, also du bestimmt, Sabine, ne? Die schauen ja im Prinzip aus wie winzig kleine Pferdeäpfel. Und wenn die dann abtrocknen, dann fallen die so auseinander. Und deswegen sind dann diese kleinen Beeren, praktisch diese Kackebeeren liegen da rum. Und Indiana ist da immer hin und hat genau alle untersucht. Die, keine Ahnung, 25, 30 Dingerle, die da halt lagen. Und dann hat sie ganz vorsichtig die Feinschmeckerin 2 oder 3 genommen. Und das passt zu dem, was du vorhin gesagt hast, Nicole, dass die Hunde manchmal auch irgendwelche Mangelerscheinungen haben und dann sowas brauchen. Und mit Rehkötteln ist es natürlich tatsächlich völlig unproblematisch. Also da muss man sich ja echt keine Gedanken machen. Aber mit was man sich halt Gedanken machen muss, das ist tatsächlich, wenn der Hund Kacke frisst, also Kacke von Fleischfressern. Also ganz schlimm ist halt Katzenkacke, die halt wirklich erstens mal extrem eiweißhaltig ist und extrem mit Lockstoffen belegt ist. Weil sonst würden es die Katzen gar nicht fressen. Also Katzenfutter ist was ziemlich Übles. Und deswegen essen die Hunde das so gern, weil da noch so viel Eiweiß drin ist und ebenso viel Lockstoffe. Ganz übel wird es natürlich, wenn der Hund seine eigene Kacke frisst, so wie die Nicole vorhin schon erklärt hat. Indiana hatte, wie sie zu uns kam, so Anfangsstadium Kokzidien. Und dann hatte sie noch dazu vorher viel Hunger haben müssen. in Griechenland noch. Also da, die hatte also eine ganz blöde Kombination. Und dann hat die also aus Hunger vermutlich teilweise ihre eigene Kacke gegessen oder die Kacke von ihren Geschwistern und ihrer Mama. Und das Blöde bei den Kokzidien ist, dass man sich da selber infiziert. Man kann das aber furchtbar leicht erkennen. Also Kokzidienkacke, die sieht aus wie lackiert. Das sieht aus, als ob du die Wurst in den Lacktopf gelegt hättest. Also es ist ganz leicht zu identifizieren. Erstens gehen wir natürlich zum Tierarzt, wenn ein Hund sowas hat, aber man sieht es auch wirklich. Und die Hunde drehen sich um, affenartig, und zack, ist es schon drin im Mäulchen. Also man muss da richtig schnell sein. Und die einzige Möglichkeit, die also besteht, das ist, dass man eine vernünftige Darmsanierung macht und dass man alle Kacke aufsammelt. Alles, 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 alles. Das heißt, ich habe meinen Hund echt irre gemacht, weil ich bin da ein Vierteljahr lang durch jedes Gebüsch mit der Plastiktüte hinterher und habe mir die Kacke praktisch vom Hintern weggesammelt. Aber das muss man halt dann machen. Ich sage gern, das ist eine Botschaft. Ja? Das macht der Hund nicht, weil er uns ärgern will oder weil er sagt, hey, da kannst du heute Nacht schlecht schlafen, weil ich denke, sie denkt, ich bin vergiftet. Also ist doch Blödsinn, ja. Das macht der Hund, weil eben irgendwas ist, weil zum Beispiel irgendwelche essentiellen Stoffe fehlen, die der Hund braucht, oder weil er halt ja Hunger hat oder was auch immer. Also das heißt, der Hund hat Gründe, sowas zu tun. Oder Eva?
Ja, genau. Meine Schäferhündin, meine mittlerweile verstorbene Schäferhündin, die aus dem griechischen Tierschutz kam und da 2 Jahre an der Kette hing und scheinbar wirklich gefoltert worden ist, hat tatsächlich vom ersten bis zu ihrem letzten Tag nach jedem Kotabsatz ihren eigenen Kot gegessen. Es war einfach eine Verhaltensstörung. Da konnte ich nichts machen und ich dachte mir dann auch immer schnell ablenken, schnell hier und das. Und irgendwann mal habe ich dann einfach gedacht, mein Gott, dann mach's halt. Lecker ist es eh nicht. Ich meine, ist eh vorbehalten jedem, ob man seinen Hund zwingend Zungenküsse geben muss. Aber Hunde sind halt nun mal jetzt nicht die saubersten Tiere. Aber ich habe wirklich aufgegeben, weil ich dachte, was bringt es da jetzt immer hier mit Ablenken und Ersatz und Leckerchen geben? Sie aß ihren Kot. Und das war wahrscheinlich vermutlich das gleiche Trauma oder ihre Art, psychische Probleme zu verarbeiten, wie Leute, die halt Popeln und Popel essen. Mal das ist wirklich ganz schön blöd gesagt. Es ist eine Verhaltensstörung. Und die Frage ist dann auch für mich, ist es wirklich so schlimm? Unsere Ästhetik sagt halt, das ist ja ekelhaft. Aber ich denke mir, mein Gott, dann hat sie es halt gemacht.
Ja, so wie wir heute gehört haben, gibt es schon einige Aspekte in dem Zusammenhang für unsere Draußenstaubsauger. Was ich noch so wichtig finde, ist, dass man, wenn es halt in irgendeine Feilsche, in so eine krankhafte Richtung geht, dass man auf jeden Fall schaut, was sind die Gründe dafür. Das heißt wirklich, dass man nach den Ursachen forscht. Was ich ganz wichtig finde, ist halt die Hunde wirklich schlau zu machen. Ja, also umso mehr die Hunde wissen, was sie da tun, umso besser ist es. Und dass wir, wie ihr es aus unseren Themen kennt, dass es immer wieder wichtig ist, die Beziehung und das Vertrauen zu unserem Hund. Das heißt also, umso mehr die Hunde das Vertrauen haben, dass wir hinter ihnen stehen, dass ihnen durch uns nichts passiert, umso mehr sind sie sich auch bewusst, was sie tun und tun damit am Endeffekt auch die richtigen Dinge. Und vor allen Dingen entspannt euch bei diesem Thema.
Super, vielen Dank, liebe Nicole. In der kommenden Folge in 14 Tagen liegt das emotionale Thema Selbstwirksamkeit auf dem Tisch. Wir freuen uns, wenn du dann wieder einschaltest. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jennys Theme, made by audionautics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Und über eine Weiterempfehlung freuen wir uns immer sehr. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und vielleicht kennen wir uns schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.